Deutschlandfunk. Auslese.
Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann, ob was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das eine Sache ist, Berlin im Licht.
Berlin im Licht. Mit diesem Lied begeben wir uns heute auf eine Zeitreise in die wilden 20er Jahre. Berlin im Licht, das war ein Lied von Kurt Weil und Bert Brecht, eine Auftragsarbeit für die Berliner Stadtwerke, nämlich zur Berliner Lichtwoche 1928. Die Stadt war in dieser Zeit nachts strahlend hell illuminiert. Und naja, eigentlich war Berlin ja sowieso eine Stadt, die hell leuchtete, sobald die Nacht anbrach. In den 20er Jahren, da hatte nämlich die moderne Bogenlampe und die Glühlampe die altmodische Gasbeleuchtung verdrängt. Und der Kudamm zum Beispiel, der glänzte im Schein der neuen Straßenlaternen. Geschäfte, Warenhäuser, überall erstrahlte helle Leuchtreklame. Und nicht zu vergessen der Lunapark am Halensee, wo 10.000 Glühbirnen aufschienen, um jede Nacht zum Tag zu machen. Während die Welt auf dem Vulkan tanzt, gibt es aber auch eine Handvoll Menschen, die es ganz genau wissen wollen. Das allgegenwärtige Licht, was ist das denn überhaupt? Physiker, die hatten Licht bis dahin als Welle verstanden. Doch nun häuften sich Hinweise, dass das nicht die ganze Wahrheit sein konnte. Denn Experimente zeigten, bei der Wechselwirkung mit Materie, da wird Licht in kleinen Energiepaketen übertragen, in Quäntchen, in Quanten. Und so stellen die wilden 20er auch eine Umbruchszeit für die Physik dar. Genau vor 100 Jahren, da wurde diese Quantenphysik in mathematische Formeln gegossen. Und deshalb stellen wir heute Sachbücher vor, die sich mit diesem rätselhaften Phänomen der Quanten beschäftigen. Wir, das sind
Dagmar Röhrlich
und Michael Lange
und Arndt Reuning. Herzlich willkommen zur Auslese. Ja, und wir legen gleich los mit dem ersten Werk. Thomas de Padua ist der Autor. Es heißt Quantenlicht. Das Jahrzehnt der Physik 1919 bis 1929 erschienen im Hansa Verlag. Dagmar, was ist das für ein Buch?
Also Thomas de Padua ist ja ein erfahrener Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Er hat auch schon ein Buch über Einstein geschrieben. Und jetzt ist halt das Quantenlicht dran, die Quantenphysik. Er hat Physik und Chemie studiert, Physik und Astronomie studiert und er begibt sich hier sehr tief rein in dieses unglaubliche Jahrzehnt für die Physik. Das war die Zeit, als so die klassischen Vorstellungen davon, was jetzt Raum ist, was Zeit, Licht oder Materie, wo die wirklich zerfielen, etwas ganz Neues entstand, eben die Quantenphysik. Die Geschichte erzählte Padua anhand realer Ereignisse, anhand von Begegnungen, die wirklich stattgefunden haben. Und fünf Personen stehen im Mittelpunkt. Das ist einmal Übervater Max Planck, dann das revolutionäre Genie Albert Einstein, der Deuter und Mentor Niels Bohr, der geistige Katalysator Wolfgang Pauli und der unorthodoxe Erneuerer Werner Heisenberg. Und dazu kommt aber noch eine ganze Menagerie von anderen Wissenschaftlern, die auch damit zu tun hatten, die auch Wegbereiter waren, aber halt nicht die Hauptwegbereiter. Das Buch ist sehr, für mich sehr elegant und mitreißend geschrieben und es hat mich wirklich überzeugt. Es ist ein Buch zwischen Wissenschaftsgeschichte, Kultur und Zeitgeschichte. Und es ist gelingt ihm eine tiefergehende Analyse dieses sehr schwierigen Geschehens, dieser ganz vielen Begegnungen, der Streitpunkte, die es gab, der Anfeindungen, das so zusammenzufassen, dass man halt begreift, wie schwierig das war, diese Theorie, die so schwer verständlich ist, überhaupt aus der Taufe zu heben.
Michael, du bist unser Biologe. Konnte denn die Quantenphysik auch bei dir zumindest ein Quäntchen Interesse wecken?
Ja, mir hat an dem Buch gefallen, dass es sich so wenig mit Quantenphysik beschäftigt. Also man erfährt relativ wenig über die wissenschaftlichen Details, sondern man erfährt relativ viel über die Vorgänge, mit denen diese Theorie, ja diese wirklich bahnbrechende Theorie zustande gekommen ist. Da geht es weniger um einen Heureka-Moment, das fand ich besonders interessant, sondern es geht um Begegnungen, es geht um Gespräche, es geht auch um Konflikte immer zwischen bestimmten Personen. Dagmar hat einige eben da bereits erwähnt. Und die werden in ja, in das wissenschaftliche, aber auch in das wirtschaftliche und politische Umfeld gestellt. Also die werden wirklich in Szenen hineingestellt. Und soweit ich das beurteilen kann, und er zeigt das eigentlich recht schön, sind diese Szenen nicht fiktiv. Das ärgert mich manchmal, wenn Autoren sowas verwenden, sondern er hat wirklich Quellen, dass das so stattgefunden hat. Ich will nur eine einzige nennen. Es gibt da eine ganze Reihe. Einstein und Bohr fahren in Kopenhagen Straßenbahn und vertiefen sich so in ihr Gespräch, in ihren wissenschaftlichen kleinen Disput und lernen voneinander, dass sie vergessen, an der richtigen Station umzusteigen. Sie fahren bis zur Endstation, ärgern sich, aber naja, dann fährt man eben wieder zurück und steigt dann richtig um und sie sind wieder falsch ausgestiegen, weil sie haben sich so in das Gespräch vertieft und das war für mich irgendwie nachvollziehbar. Da sind zwei mittelalte Herren, die einfach nicht von ihrer Physik lassen können.
Ja, es geht ja nicht nur um diese beiden, es sind wahnsinnig viele Personen, die auftauchen. Und ich kenne diese Namen vor allem noch aus dem Studium, aus der Vorlesung. Die sind dann für mich immer mit einer bestimmten Formel verknüpft oder mit einem bestimmten Phänomen. Zum Beispiel eben natürlich das Bohrsche Atommodell, die Schrödinger-Gleichung mit dem Hamilton-Operator, das Pauli-Prinzip, die De Broglie-Wellenlänge, der Seemann-Effekt und die Hund'sche Regel. Und ja, ich bin Chemiker, es gibt nur eine Hund'sche Regel. Und was dieses Buch schafft, ist, dass es die Menschen dahinter natürlich lebendig werden lässt. Und mich hat das Ganze so ein bisschen natürlich auch erinnert, wir hatten einen Dozenten an der Uni in Gießen in der physikalischen Chemie, das war Dr. Dara Aljauer, und der hat sich sehr intensiv mit der Geschichte auch von Chemie und Physik beschäftigt. Und im Seminar, dann hat er sich, wenn er da an der Tafel stand und die Formeln an die Tafel schrieb, ab und zu mal umgedreht und fragte dann: Herr Reuning, wer war denn Leonard Jones? War das ein Physiker, waren das zwei Physiker? Der James Franck, was für ein Landsmann war das denn? Und genau das habe ich jetzt, könnte ich ihm jetzt beantworten. Ist natürlich jetzt ein bisschen spät, aber genau das hat dieses Buch für mich geleistet. Ja, ihr sagt also auch, die Charaktere sind für euch plastisch geworden. Also könnt ihr euch vorstellen, wie sie agiert haben in ihrer Zeit?
Ja, also es ist so, dass ich schon begreife, beispielsweise wenn es jetzt um Einstein geht, der ja auch der immer höher aufkochende Antisemitismus wird ja auch sehr deutlich in diesem Buch erzählt, welche Zweifel er hatte, dass er weg wollte, wie aber dann immer wieder zurück ist zur wissenschaftlichen Arbeit. Bohr ist eine Person, die sehr schön greifbar wird. Also ich finde, dass die Hauptpersonen jetzt nicht als Privatpersonen, also was jetzt da im Einzelnen, wen sie geheiratet haben und warum, das wird zwar manchmal erwähnt, also dass Plancks Kinder leider starben, aber es ist halt nicht so, dass man da tief ins Leben eintaucht, aber das fachliche Leben und wie sie agiert haben, wie sie mit ihren Kollegen debattiert haben, das kommt sehr schön raus und da erfahre ich eigentlich sehr viel.
Ich konnte es auch ein bisschen einordnen, nicht weil ich so viel schon über Physik oder Chemie gehört habe, sondern weil ich auch einige wissenschaftsgeschichtliche Bücher schon gelesen habe. Daher kannte ich Planck, ich kannte Einstein. Gut, Heisenberg, der ist mir eher als Heisenberg bekannt gewesen. Mhm. Von denen habe ich
Breaking Bad.
Breaking Bad. Der ist auch Chemiker, das passt doch gar nicht. Der ist also Physiker und der ist so ein bisschen der junge Mann, der junge Wilde, der gerne wandern geht und der dann, wo alle denken, jetzt hat er die geniale Idee, genau vor 100 Jahren. Die hat er nicht, die geniale Idee, sondern auf Helgoland hat er sozusagen sich das nochmal ein bisschen ausgedacht. Ich schaffe meinen Mythos und eigentlich haben da viele dran mitgesteckt. Also das fand ich eigentlich ganz schön. Hier ist wirklich von einem Teamwork, wird hier berichtet.
Mhm. Wie sieht es aus mit der Zeitgeschichte, mit dem, was um diese Wissenschaftsgeschichte herum passiert? Wird das für euch irgendwie greifbar? Also zum Beispiel, welche, ich sag mal, Statisten treten auf? Also ich habe jetzt zum Beispiel hier mir notiert, Alfred Döblin wird mal erwähnt, Tucholsky, Käthe Kollwitz, Charlie Chaplin. Aber liefert für euch das ein Bild, ein lebendiges Bild der Zeit?
Das lebendige Bild der Zeit kam beispielsweise dadurch, dass dann gesagt wurde, aha, die Straßenbahnfahrt kostete heute noch 1 Milliarde und morgen so und so viel Billionen oder was auch immer. Also er hat dann sehr gut verstanden, beispielsweise diese Hyperinflation deutlich zu machen und auch, was das dann bedeutet, dass die Leute hungerten. Und das Erstaunliche ist halt, dass in dieser ganz bizarren Situation, extrem schwierige Situation, Deutschland war ja auch isoliert, die Physiker ja, waren die Ausgestoßenen nach dem Ersten Weltkrieg, dass da dieses wirklich unglaubliche solche Denkgebäude errichtet worden ist. Eine paradoxe Situation mit einem unglaublichen Ergebnis.
Und es sind halt, ich würde mal sagen, ganz normale Menschen, die einfach in diese Zeit reingesetzt werden. Es ist jetzt nicht so, dass man viel über die Zeit erfährt. Die Zeit ist sozusagen der Hintergrund, vor dem das alles passiert. Und die ist dann, wie sie für uns Menschen ja auch ist, im Grunde in unserer Zeit selbstverständlich. Und auch diese Namen, die du gerade genannt hast, die werden natürlich nicht bildhaft. Da werden die Bilder in uns abgerufen, von denen der Autor denkt, dass wir da schon mal was von gehört haben, von Döblin oder von Josephine Baker. Also da wird nicht viel zu erzählt, aber das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem das alles stattfindet, sodass wir die Wissenschaftler in ihre Zeit ein bisschen einordnen können, was bedeutete die Inflation für sie. Das war ja auch, die waren ja auch persönlich betroffen, konnten nicht mehr durch die Welt reisen. Ich weiß ja nicht, einer von ihnen war auf dem Bahnhof, hatte nichts mehr. Musste auf dem Bahnhof übernachten, weil sein Geld plötzlich nichts mehr wert war.
Über Nacht sozusagen entwertet, ja.
Das ist halt, dieses Buch ist immer mit Bezug auf die Wissenschaft geschrieben. Diese ganze Zeitgeschichte, die bezieht sich dann immer auf das, was in der Wissenschaft passiert. Und mich hat es so ein bisschen an das Buch von Florian Illis erinnert, 1913. Das macht ja ein großes Panorama aus dieses letzten Jahres vor dem Ersten Weltkrieg. Das hier funktioniert im Grunde genommen ähnlich, nur dass es halt nicht ein Panorama erzählt, sondern eine tiefgehende Analyse dieses Stück Wissenschaftsgeschichte.
Ein Teilpanorama eben, die fokussiert auf die Quantenforschung, die Quantentheorie.
Genau. Ich muss allerdings sagen, ich fand, das Buch hatte auch seine Längen. Thomas de Padova geht sehr ins Detail. Das hätte ich nicht unbedingt in dieser Tiefe haben müssen. Und es hat mich nochmal erinnert an die Seminare in Gießen bei Dr. Aljauer. Da gab es dann so, manchmal so die Zeiten, wo ich so mitschrieb, aber schon merkte langsam, ich drifte weg. Und genauso ging es mir hier auch beim Lesen. Irgendwann an manchen Stellen dachte ich, oh, jetzt merke ich, ich steige aus, ich drifte weg. Und lese dann irgendeinen Namen und höre dann im Geist nochmal Dr. Aljauer. Herr Reuning, wer war denn Frank Conton? War das ein Physiker oder waren das zwei?
Jetzt weißt du es auf jeden Fall besser. Und ich glaube, auch wenn man gelegentlich wegdriftet, man kommt immer wieder. Es ist schon angenehm zu lesen.
Ja, das war Thomas de Padova, Quantenlicht, das Jahrzehnt der Physik 1919 bis 1929, erschienen im Hanse Verlag, 432 Seiten für 28 €. Und als nächstes haben wir ein etwas dünneres Bändchen, nämlich genau 100 Seiten, erschienen eben in dieser Reihe, 100 Seiten beim Reclam Verlag. Und das widmet sich auch natürlich den Quanten. Und so heißt es auch, geschrieben von Robert Löw. Michael, dieses dünne Bändchen, war das für dich ein Kontrastprogramm zum dicken Thomas de Padova?
Auf jeden Fall. Bei Thomas de Padova, wie gesagt, wollte ich mich unterhalten, mal ein Geschichtsbuch lesen, ein bisschen in Gedanken schweifen. Und jetzt wollte ich endlich mal die Quantenphysik verstehen. Ich habe sie nie richtig verstanden. Ich muss dich aber enttäuschen, ich habe sie immer noch nicht verstanden. Es ist ein Erklärbuch, also er versucht es. Er ist auch nicht der schlechteste Erklärer, hat sogar schon ein Kinderbuch geschrieben. Der Autor ist zwar Quantenphysiker, hat aber schon ein Kinderbuch geschrieben, Robert Löw. Aber vielleicht sind die Kinder dann doch etwas aufnahmebereiter, als ich es bin. Ich fand die Fragen immer sehr anschaulich. Zum Beispiel, wo er fragt, wo ist denn die Grenze zwischen der Quantenwelt und der klassischen Welt? Das war eine Frage, die habe ich mir auch immer gestellt. Wie sieht das mit den Proteinen aus? Die sind doch schon fast dicht am Leben dran, die sind sehr kompliziert. So ein einzelnes Atom lebt in Anführungszeichen in der Quantenwelt und diese großen Proteine, die leben doch schon in der Biowelt. Aber die Erklärung ist zwar gekommen, aber ich habe sie nicht verstanden. Und ganz plötzlich, wenn man immer denkt, jetzt ist die Frage aufgebaut, ich fand die Frage gut, dann kommt die Antwort, dann kommt eine Formel, ich bin raus.
Dagmar, wie ging's dir? Hast du die Quantenphysik verstanden durch Herrn Löw?
Nein, also auch, das war so ein Balanceakt zwischen Populärwissenschaft und physikalisch fundierter Darstellung, gerne auch mal ein bisschen Mathematik, Zwang zur Kürze. Wenn man das Ganze zeichenmäßig umsetzt, dann sind das 30 bis 40 Seiten und nicht 100 Seiten, die da gemacht werden.
Ist ja auch ein kleines Buch.
Genau, und das ist für mich persönlich, ich habe mich gefragt, wer soll das lesen? Also nur ein Beispiel aus dem Text. Da geht es um Quantencomputer, um Quantenbits, Qubits. Das liest sich jetzt so und ich kann jetzt leider die mathematischen Zeichen nicht vorlesen. Die muss man sich jetzt vorstellen. Ein Qubit kann nicht nur Ket 0 oder Ket 1 sein, sondern auch eine Überlagerung. Zum Beispiel Doppelpunkt Ket 0 plus Ket 1 Punkt. Das nennt man Superposition. Das ist zwar im Prinzip, wenn ich drüber nachdenke, irgendwie und mir die mathematischen Zeichen dann wegdenke, komme ich mit einigen Überlegen darauf. Aber als normaler Leser, der nicht so tief drinsteckt in der Materie, ganz Laie ist, bin ich da wirklich raus. Wer mal ehrlich ist, wer kann so etwas auf Anhieb verstehen? Da muss ich schon sehr weit sein, aber dafür ist der Rest des Buches so, dass ich mir sage, ja, das weiß ich schon, weiß sogar ich schon. Also es ist irgendwie nicht Fleisch, nicht Fisch und schwebt so dazwischen.
Naja, also die Zeile, glaube ich, habe ich verstanden. Ich finde, das Buch bietet ja immer noch so eine Art kompakten Überblick. Es ist kein Lehrbuch und das wird es ja auch gar nicht sein. Und gerade diesen Teil, den du erwähnt hast, eben zur zweiten Quantenrevolution, in dem wir uns ja gerade befinden, mit den Quantensensoren, mit der Quantenkommunikation, mit den Quantencomputern, mit den hochgenauen Atomuhren, das fand ich sehr kompakt, überschaulich dargestellt, habe ich so in dieser Form sonst noch nie gesehen. Also man muss sich aber natürlich fragen, was will denn diese Reihe 100 Seiten? Das ist sowas für eine Quanten-Cocktail-Party, finde ich. Es gibt einen ersten Einblick. Für das Verständnis, glaube ich, dann braucht man natürlich andere Werke. Aber Michael, ja, du wolltest auch noch was sagen.
Es ist vielleicht für Einsteiger gedacht, nicht für Einsteins, sondern für Einsteiger, die noch nicht so viel wissen, aber die den Wunsch haben, in dieses Gebiet einzusteigen und die auch eine gewisse Fähigkeit im abstrakten Denken haben. Ich glaube, das ist zum Beispiel die Sache, mit diesen Formeln zu verstehen. Das ist einfach eine andere Sprache. Wir sind die Sprache der Wörter gewohnt und er wechselt die Sprache, dann wechselt er in ein anderes Denken. Auch Wahrscheinlichkeit sind plötzlich Sachen, mit denen er hantiert. Das fällt vielen Leuten und auch mir schwer, in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Und es kommt darauf an bei diesem Buch, wie viele Anknüpfungspunkte man findet. Ich habe einige wenige gefunden, dann fand ich es gut. Andere mögen mehr Anknüpfungspunkte finden.
Also, Robert Löw, Quanten, 100 Seiten, Reklam für 12 Euro. Und die Auslese wäre keine Büchersendung, wenn wir nicht auch einen Blick werfen würden auf die aktuellen Neuerscheinungen auf der Leipziger Buchmesse. Die läuft seit gestern und noch bis Sonntag. Michael, was hast du da mitgebracht?
Etwas sehr Lebendiges, auch ein kleineres Buch, Der Erfindergeist der Tiere. Es geht um Werkzeuge, Ideen und Innovationen. Die Autorin ist Alice Auersberg, eine Kognitionsbiologin. Und natürlich geht es die ganze Zeit um Tiere, wie Tiere eine Erfindung machen, wie sie Probleme lösen, wie sie Werkzeuge bauen oder Werkzeuge nutzen. Und letztlich sogar, wie sich dann diese Ideen verbreiten als Innovationen in einer bestimmten Tierklicke. Meist berichtet sie von Vögeln, ihre Lieblingsvögel und auch ihr Forschungsobjekt ist Kakadus. Und die sind anscheinend wirklich besonders schlau. Manchmal sind die Raben und die Krähen noch etwas schlauer, aber das übergeht sie dann schnell. Also die hat wirklich jede Menge übrig für diese Vögel, gerade weil sie so ein kleines Gehirn haben und so viele Aufgaben lösen können. Die hat dann so Parcours erstellt, da müssen die 5 Aufgaben lösen, um an ihr Futter zu kommen. Das ist natürlich schon mehr, als in der Natur normalerweise verlangt wird, aber das lernen die. Und das Interessante ist, das lernen die nicht durch Nachahmung, das lernen die durch Spielen. Die probieren aus und auf einmal haben sie es und kommen durchaus auf mit ihrer Spieltaktik auf ganz geniale Ideen, also wirklich ein Buch mit viel Anlass zum Staunen und ich finde die Begeisterung der Autorin durchaus ansteckend. Der Erfindergeist der Tiere heißt das Buch, Autorin Alice Auersberg, erschienen im Brandstätter Verlag, also in Österreich, 192 Seiten, 25 Euro.
Dagmar, was hast du entdeckt an Neuerscheinungen?
Ja, etwas Wunderschönes, 42 Gründe, das Universum zu hassen und warum wir es trotzdem lieben. Es gibt doch diesen schönen Satz, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Hört sich ja wunderschön an. Aber der Physiker Chris Ferry holt zusammen mit den Umweltwissenschaftlern Wade David Fairclough und Bernd Lajeunesse uns dann wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Unsere Atome, steht da, die sind nichts Besonderes. Sie hätten auch genauso gut, das ist jetzt ein Zitat, also bitte Entschuldigung, Hundescheiße werden können. Ja, also es ist ein Buch mit viel schwarzem Humor und beißendem Witz und es geht in 42 Kapiteln um 42 Anklagepunkte an das Universum, warum es uns denn jetzt am liebsten umbringen würde, warum es uns hasst. Nach 286 Seiten voll toxischer Gase, tödlicher Wasser, der trostlosen Vorstellung, wie jetzt mit Elon Musk müssten wir jetzt zusammen auf dem Mars sein, Drecksloch namens Mars, auch das ein Zitat, und unzähligen existenziellen Demütigungen durch Raum und Zeit bleibt schließlich ein letzter Grund, warum wir das Universum trotzdem lieben, weil wir es verstehen. Wir sind die Einzigen, die es verstehen können. Es ist eine Zumutung, aber ja, das ist das Gute daran. Und ja, mit Blick auf die Zukunft, auf jeden Fall schwarz, die Entropie, die siegt immer. trotzdem ein wahnsinnig gutes Buch. 42 Gründe, das Universum zu hassen und warum wir es trotzdem lieben. Wissenschaftliche Erkenntnisse über das Leben, die Galaxie und den ganzen Rest. Zusammengestellt von Chris Ferry, Wade David Fairclough, Bernd La Ginestra, übersetzt von Max Limker und erschien im Wilhelm Heine Verlag für 18 Euro.
Ich habe euch ja schon von meiner Großmutter erzählt. Die hatte diese besondere Gabe, in allem das Schlechte zu erkennen. Und ich glaube, der Titel hätte ihr gefallen, 42 Gründe, das Universum zu hassen. Sie hätte sich allerdings gefragt, warum sie bei 42 schon aufhören soll. Aber weshalb erzähle ich euch von ihr? Meine Großmutter ist 99 Jahre alt geworden. Aber mit 17, 18 Jahren wäre sie fast gestorben. Sie hatte damals eine Krankheit, Schwindsucht, Tuberkulose. Und dass sie überlebt hat, das war einfach nur Glück. In den wilden 20ern damals gab es keine Antibiotika als Medikamente. Mittlerweile sieht das anders aus. Wir haben viele Waffen im Kampf gegen TB und trotzdem sterben rund 1,3 Millionen Menschen daran, jährlich weltweit. Und das nimmt John Green zum Anlass für sein Buch Tuberkulose, es ist Zeit, die tödlichste Infektion der Welt zu besiegen, erschienen im Hansa Verlag. John Green ist eigentlich ein Autor von Jugendromanen. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Jetzt hat er ein Sachbuch geschrieben. Er hat auch schon vorher eins zum Anthropozän. Das war, ja, kein richtiges Sachbuch. Und der Anstoß für dieses Buch über Tuberkulose war eine Reise nach Sierra Leone. Er hat dort ein Krankenhaus besucht, hat dort Henry kennengelernt. Henry ist 16 Jahre alt damals gewesen, sah aber aus wie 9. Er hatte Tuberkulose. Und der Autor erzählt nun die Geschichte von Henry zusammen mit der Kultur und der Geschichte dieser Krankheit. Es geht also auch zum Beispiel um die Romantisierung der Schwindsucht. Es geht um die Stigmatisierung, als man dann lernt, was die Ursachen sind. Es geht um Industrialisierung, Konzentration und Enge in den Städten. Es geht um Wohnverhältnisse, die diese Krankheit begünstigen. Und natürlich betont er auch, es ist eine Armutsseuche. Und gerade in Sierra Leone kann man das sehen. Krankheit führt zu Armut, weil dann Medikamente gekauft werden müssen und Armut wiederum begünstigt die Krankheit. Ja, und wenn man jetzt an die Rolle der USA denkt, Ausstieg aus der Entwicklungshilfe und so weiter, dann fragt man sich schon, wo soll das hinführen? Und John Green schreibt, eine vermeidbare, heilbare Infektionskrankheit bleibt eine unserer tödlichsten. Das ist die Welt, für die wir uns zurzeit entscheiden. Am Ende sind wir die Ursache, wir müssen aber auch die Lösung sein. John Green, Tuberkulose, es ist Zeit, die tödlichste Infektion der Welt zu besiegen. Im Hansa Verlag erschienen, 224 Seiten für 24 Euro. Ja, und da spielt die Musik. Das heißt, es wird Zeit, dass wir uns verabschieden. Das war die Auslese mit Neuerscheinungen auf dem Markt der naturwissenschaftlichen Sachbücher. Und im Studio verabschieden sich
Dagmar Röhrlich,
Michael Lange
und Arndt Reuning. Vielen Dank fürs Zuhören.